Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Matthias, welche Lüge knüpfen wir uns denn heute vor?
Also da bin ich sicher, jeder kennt die. Und kaum jemand hat diese hinterfragt.
Dann wird es ja Zeit, sie zu beerdigen.
Titel des heutigen Podcasts: Wikinger. Wie die Hörner auf den Helm kamen.
Matthias, bevor wir überhaupt loslegen, lass uns ein kleines Experiment machen. Stell dir einen Wikinger vor. Jetzt nicht lange nachdenken, einfach nur das erste Bild, das dir in den Kopf kommt.
Naja, das fällt mir aber sehr leicht, ne? Ist ein großer Mann, breitschultrig, dichtes, oft rötliches Bargestrüpp im Gesicht, Fell über den Schultern und dann so ein wilder, entschlossener Blick. Und dann oben auf dem Kopf ein Helm mit zwei geschwungenen Hörnern. Also so im Grunde ein nordisches Möbelstück mit Aggressionspotenzial.
Ja, genau dieses Bild meine ich. Und ich glaube, damit sind wir nicht allein, wenn wir uns das vorstellen. Es ist ein Bild, das sich wirklich tief eingeprägt hat. Fast so, als hätten wir es nicht gelernt, sondern irgendwie vererbt bekommen. Irgendwo zwischen Milchzahn und Mathebuch.
Ja. Und wenn man ehrlich ist, dann stammt dieses Bild eben nicht aus der Geschichte, sondern aus den Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Also aus Comics, aus Kinderbüchern, aus Filmen. Und wer Asterix gelesen hat, hat diese Wikinger gesehen. Wer Opern von Richard Wagner kennt, hat sie auf der Bühne erlebt. Laut, schwer und mit viel Blech.
Ja, erinnerst dich doch noch an die WM, ne? Kurz nachdem Norwegen die Elfenbeinküste geschlagen hatte. Also da waren nicht nur die Wikinger mit den Helmen auf der Zuschauertribüne, da stand dann Haaland vor der Tribüne, posierte, womit? Natürlich mit dem Hörnerhelm.
Der ikonische Wikingerhelm mit den Hörnern ist nämlich ein Mythos, der maßgeblich auf Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen zurückgeht. Der Bühnenbildner Karl Emil Döppler hat diese Helme einfach dazu erfunden. Für die Walküren, für die Germanen, für die große Geste. Also historisch korrekt ist das ungefähr so wie Turnschuhe bei den Römern.
Ja, und trotzdem sitzt dieser Mythos ja total fest, ne? Man sieht sie überall. Schau dir nur das Footballteam Minnesota Vikings an. Seit Jahrzehnten läuft das mit diesem Logo auf. Ein hünenhafter, blonder Krieger mit Helm natürlich und obendrauf mächtige Hörner. Ich meine, die laufen ins Stadion und setzen ihn erst außerhalb der Kabine auf, weil die ja vorher durch die Tür passen müssen.
Ja, und damit entspricht das Logo ganz dem Klischee des wilden Wikingers, der mit dem Hörnerhelm auf dem Kopf in die Schlacht zog und vermutlich vorher eben im Türrahmen hängen blieb. Also, dieses Motiv findet sich ja überall wieder, vom dicklichen Comichelden Hagar, der Schreckliche, über den Zeichentrickheld Vicky und seine starken Männer bis zu zahllosen Kino- und Fernsehbildern. Der gehörnte Helm ist sozusagen das Markenzeichen der Wikinger geworden, wie die Brille bei Intellektuellen, nur eben viel, viel gefährlicher.
Ja, der US-Zeichner, der Comiczeichner Dick Brown hat in den 70er Jahren diese Figur geschaffen und seine Sprechblase, die spricht Bände. Hagar der Schreckliche, das bin ich, der Schrecken des Nordens. So einen Ruf muss man sich hart erarbeiten, rauben und brandschatzen. Tag und Nacht, da kannst du jeden Wikinger fragen. Ja, wobei man sich dann fragt, hat da eigentlich je einer gesagt, ich würde ja gern brandschatzen, aber ich bleib schon wieder am Helm hängen?
Ja, und das Faszinierende daran ist, diese Bilder sind stärker als jedes Geschichtsbuch. Sie setzen sich fest, sie überleben jede Korrektur. Die Wahrheit kommt leise daher. Der Hörnerhelm aber mit Pauken und Trompeten.
Auch Hagar, du hast es genannt, trägt natürlich Hörner auf dem Helm. Und genau deshalb beginnen wir heute nicht mit den Wikingern selbst, sondern eben mit diesem Bild von ihnen.
Denn es ist eine der erfolgreichsten historischen Täuschungen überhaupt. Ein Fake, der so gut ist, dass selbst Historiker irgendwann denken, naja, Na gut, vielleicht ein kleines Horn.
Ja, die Wikinger trugen Hörnerhelme, Punkt, so steht's in unseren Köpfen. Männer mit wilden Bärten, die schon genannten Fellumhänge, die gehörnten Helme, die aus ihren Drachenbooten springen. Sie sind dann irgendwie halb Mensch, halb Tier, halb IKEA-Regal auf Angriff.
Ja, und wenn man sich dieses Bild einmal wirklich ernsthaft vorstellt, dann bekommt es etwas fast Komisches. Denn im Kampf wären diese Hörner ja eher ein Hindernis gewesen. Zwei Krieger, die sich ineinander verhaken, wie Hirsche im Wald, das wäre keine besonders effektive Kriegsführung gewesen.
Ja, und trotzdem hält sich dieses Bild so hartnäckig, dass es sich beinahe falsch anfühlt, es jetzt mal zu zerstören.
Entschuldigung, aber die historische Lage ist eindeutig. Es gibt keinen einzigen archäologischen Fund, der belegt, dass Wikinger jemals Hörnerhelme getragen haben. Nicht einen einzigen.
Es gibt ja einen sehr berühmten Fund, vielleicht der berühmteste, der Gjermundbu-Helm aus Norwegen. Und der zeigt was ganz anderes, nämlich einen schlichten Eisenhelm. Der hat so einen Nasenschutz, also ein Metallstück über der Nase. Relativ funktional, sehr robust, gebaut für den Kampf eben und nicht für irgendeine Show.
Ja, und vielleicht beginnt genau hier unsere eigentliche Geschichte. Nicht mit dem Mythos, sondern eben mit seiner Entlarvung. Denn in diesem Moment wird klar, dass das Bild, das wir von den Wikinger haben, weniger über sie aussagt als über sie selbst, als über unsere Lust eben an dramatischen Bildern.
Du meinst über unsere Vorliebe für klare Rollen, für Helden und Monster und für möglichst einfache Geschichten.
Ja, das meine ich. Und ich glaube, vielleicht müssen wir deshalb mal einen Schritt zurückgehen und uns fragen, wer waren diese Menschen wirklich? Woher kamen sie? Und warum erschütterten sie Europa so sehr?
Also, Kat, wir stellen uns einen Morgen vor. Nordostküste Englands. Wir schreiben das Jahr 793. Die Luft ist kalt, über dem Meer liegt Nebel, das Licht ist noch schwach und dämmerig.
Vor der Küste liegt Lindisfarne, eine kleine Insel mit einem sehr berühmten Kloster. Ein Ort der Ruhe, des Gebets, der Gelehrsamkeit, der Meditation. Die Mönche schreiben Manuskripte, beten, arbeiten. Niemand ahnt, dass sich die Welt dieses Ortes gleich verändern wird.
Denn am Horizont tauchen Schatten auf. Erst kaum sichtbar, dann immer deutlicher. Schiffe, lang, schmal und schnell.
Und diese Schiffe sind eine der großen technischen Leistungen der Wikingerzeit. Sie sind nicht nur Transportmittel, sie sind der Schlüssel zu allem, was folgt. Ihre Bauweise ist revolutionär. Die Planken überlappen sich. Man nennt das Klinkerbauweise. Dadurch bleiben die Schiffe flexibel und stabil zugleich.
Ja, wichtig, sie können über offene See fahren und gleichzeitig auch flache Flüsse hinaufgleiten. Manche waren so leicht, dass man sie sogar über Land tragen oder ziehen konnte.
Und wir müssen klar sagen, die Wikinger waren Meister. Sowohl im Segeln als auch im Rudern. Ihre rechteckigen Wollsegel erlaubten lange Fahrten über die Nordsee, selbst bei schwierigen Windverhältnissen. Und wenn der Wind nachließ, dann griffen die kräftigen Männer eben zu den Rudern.
Das macht sie unglaublich beweglich. Sie könnten plötzlich auftauchen, sie konnten schnell zuschlagen und sie verschwanden dann genauso schnell wieder.
Und genau das geschieht eben an diesem Morgen in Lindisfarne. Die Schiffe erreichen das Ufer, die bewaffneten Männer springen heraus, schnell, entschlossen und gut organisiert.
Und was folgt, das erschüttert dann ganz Britannien. Die Wikinger plündern das Kloster, rauben Gold, Silber, wertvolle Handschriften. Mönche werden erschlagen, andere auch verschleppt oder eben vertrieben.
Die angelsächsische Chronik berichtet, einige Brüder seien in Ketten fortgeführt worden. Andere habe man nackt vertrieben, manche sogar im Meer ertränkt.
Und das Besondere war, für die Menschen damals kam dieser Angriff tatsächlich wie aus dem Nichts, wie aus heiterem Himmel. Ein unverteidigtes Kloster, ein heiliger Ort am Ende der Welt gelegen und niemand hatte da mit einem Überfall aus Richtung Meer gerechnet.
Und diese Nachricht des Überfalls verbreitet sich rasend schnell. Sogar im über 800 Kilometer entfernten Aachen spricht man darüber. Dort lebt damals der Gelehrte Alcuin von York am Hof Karls des Großen.
Und dieser Alcuin ist einfach nur erschüttert. Er schreibt voller Entsetzen über die Verwüstung seiner Heimat. Er spricht davon, dass das Blut der Priester am Altar vergossen wurde und dass Heiden auf den Reliquien der Heiligen herumtrampelten wie auf Straßendreck.
Und für die Christen Europas war das eben nicht nur ein Raubzug. Es war ein Angriff auf die göttliche Ordnung selbst.
Dabei waren die Menschen aus Skandinavien den Angelsachsen nicht völlig unbekannt. Es gab durchaus schon Handelskontakte über die Nordsee. Schon einige Jahre zuvor, 789, waren fremde Schiffe an der Küste von Portland im Ärmelkanal erschienen.
Damals wollte ein königlicher Beamter offenbar Handel treiben und wurde sogleich erschlagen. Die angelsächsische Chronik nennt diese Schiffe später die ersten, die England heimsuchten.
Ja, Lindisfarne war natürlich kein beliebiger Ort. Das Kloster war wirklich ein geistiges Zentrum Northumbrias, also gegründet im 7. Jahrhundert vom irischen Mönch Aidan. Hier wirkte der heilige Cuthbert, dessen Grab viele Pilger damals anzog.
Und Northumbria war damals eines der wichtigsten angelsächsischen Königreiche. Das Christentum hatte hier tief Fuß gefasst. Viele Missionare, die später auf den Kontinent gingen, etwa ins benachbarte Frankreich, kamen eben aus dieser Region.
Ja, und genau deshalb traf der Angriff Lindisfarne so hart. Es war nicht einfach nur ein Überfall, es war ja ein Schocksymbol.
Und Historiker sagen heute allerdings, diese frühen Überfälle waren vor allem auf Beute ausgerichtet. Die Wikinger wollten schnell zuschlagen und schnell wieder verschwinden, nicht unbedingt alles zerstören.
Ihre Schiffe, du hast sie beschrieben, machten ja diese Taktik genau möglich. Also reinrudern, plündern, raus und schnell wieder weg, bevor sich überhaupt Widerstand organisieren konnte.
Ich glaube doch, man muss sagen, mit Lindisfarne beginnt etwas Größeres. In den folgenden Jahrzehnten werden die Angriffe häufiger. Die Wikinger kehren immer wieder zurück.
Ja, und zynisch gesprochen, irgendwann bleiben sie dann nicht mehr nur für einen Sommer. Mitte des 9. Jahrhunderts beginnen größere Gruppen in England zu überwintern. Sie errichten dort Lager und später auch ganze Siedlungen.
Im Jahre 851 erscheint sogar eine dänische Flotte mit angeblich 350 Schiffen vor der englischen Küste. Aus schnellen Überfällen wurden also dauerhafte Eroberungen.
Bis dann schließlich drei angelsächsische Königreiche fallen. Erst König Alfred von Wessex, genannt Alfred der Große, gelingt es dann, den Vormarsch der Wikinger wirksam zu stoppen.
Im Jahre 878 besiegt er die Skandinavier bei Edington und legt damit den Grundstein für das spätere englische Königreich.
Und genau hier entsteht auch das Bild des Wikingers, das bis heute nachwirkt. Ein fremder Krieger aus dem Norden, der plötzlich aus dem Nebel auftaucht.
Und die große Frage ist natürlich, warum waren sie so brutal?
Ja, und die Antwort darauf ist komplizierter, als man denkt. Klar, man kann sagen, das Leben in Skandinavien war erstmal hart. Also es gab karge Böden, die Winter waren lang und es gab begrenzte Ressourcen.
Ja, und wer dort lebte oder überleben musste, musste kämpfen. Oft nicht gegen Menschen, sondern vor allem gegen die Natur.
Und da kamen dann Geschichten an, Geschichten über reiche Klöster, über Silber, Gold und Handelsstädte voller Schätze. Also das war eine Verlockung.
Ja, und plötzlich wurden aus der eigenen Entbehrung eine Gelegenheit, man könnte vielleicht seine Situation verbessern oder vergolden.
Aber es gab da noch was anderes, nämlich die Gewalt als Strategie. Die Wikinger waren nicht nur brutal, sie wussten durchaus um die psychologische Wirkung ihrer Angriffe.
Denn wenn ihr Ruf ihnen vorausging, wenn man glaubte, sie seien unaufhaltsam und grausam, dann lähmte die Angst ihre Gegner oft schon vor dem eigentlichen Kampf.
Und genau hier taucht eine Gestalt auf, die diesen Ruf bis heute prägt. Die Berserker.
Und dieser Begriff lebt noch immer in unserer Sprache weiter. Ein Berserker ist jemand, der mit ungeheurer Kraft und großer Rücksichtslosigkeit vorgeht.
Alte Quellen beschreiben Krieger, die schrien, die tobten. fechten und kämpfen, als würden sie selbst überhaupt keinen Schmerz spüren.
Ja, und ob dahinter Rituale standen, Drogen oder Art psychischer Ausnahmezustand, wissen wir bis heute nicht genau.
Aber die Wirkung war eindeutig. Für die Gegner mussten diese Männer wirken wie Wesen aus irgendeiner anderen Welt.
Und ich glaube, vielleicht liegt genau hier dieser Ursprung unseres Bildes vom tierischen Wikinger. Nicht in Hörnern aus Metall, sondern in der Wahrnehmung ihrer Feinde.
Ja, wenn einem ein Berserker gegenüberstand, dann hatte man nicht das Gefühl, gegen einen normalen Menschen zu kämpfen.
Aber gleichzeitig waren diese Männer aber nur ein Teil der Wirklichkeit, denn die Wikinger waren ja nicht nur Krieger.
Ja, ich habe ja den Handel schon angesprochen. Sie waren auch Händler und das sogar erstaunlich erfolgreich.
Leider gehörte auch der Handel mit Menschen zu diesem System. Ein dunkler Teil dieser Geschichte, der zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg immer auf Kosten anderer ging.
Der Sklavenhandel war in dieser Zeit, so zwischen 792 und 1066, ein zentraler Wirtschaftsfaktor, bei dem Menschen, die nannten sie Thralls, aus Überfällen in West- und Osteuropa verschleppt wurden. Die schwedischen Wikinger haben diese Menschen dann oft an arabische Händler weiterverkauft. Wenn man es nüchtern betrachten will, dann waren die Wikinger Teil einer frühen Form der Globalisierung.
Ja, ja. Sie reisten entlang von Flüssen, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, bis nach Byzanz oder eben in die arabische Welt.
Sie tauschten Pelze, Bernstein, Wachs dann gegen Silber, Gewürze und Stoffe.
Sie verbanden Regionen, die vorher kaum miteinander in Kontakt standen. Und trotzdem bleibt das Bild vom wilden Krieger.
Ja, und ihre Besatzungen verfügten schon über erstaunliches nautisches Wissen. Das kann man kaum überschätzen. Über Sterne, über die Strömung des Meeres, über Winde, vielleicht sogar über Hilfsmittel wie den sogenannten Sonnenstein. Das musst du vielleicht nochmal erklären.
Ja, und es war ein Kristall, der es ermöglicht, die Position der Sonne selbst bei bedecktem Himmel zu bestimmen, indem man den Stein so lange dreht, bis beide Strahlen gleich hell sind. Dann kann man ermitteln, aus welcher Richtung das Licht kommt.
Ja, und mit diesem Wissen gelang ihnen etwas, das lange Zeit kaum vorstellbar schien.
Ja, sie überquerten nämlich den Atlantik. Unter ihnen der Wikinger Leif Erikson. Er war vermutlich der erste Europäer, der um das Jahr 1000 das amerikanische Festland betrat, also nicht Kolumbus.
Wissenschaftler haben das Datum der Entdeckung Amerikas ziemlich genau berechnet. Es war das Jahr 1021, also 470 Jahre vor Kolumbus. Diese Studie wurde im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Die Forscher konnten 4 Holzstücke aus einer Siedlung am Black Duck Brook, einem Bach direkt an der Küste Neufundlands im heutigen Kanada, genau lokalisieren und bestimmen.
Ja, und dort fanden sie Überreste von Wikingerhäusern. Das waren gewaltige Langbauten mit einer Grundfläche von 160 Quadratmetern einer Schmiede und einer Werkstatt. Also sie fanden dazu noch zahlreiche Artefakte wie Schiffsnägel, Bronzestifte oder Knochennadeln.
Es ist nicht der einzige Hinweis, denn die altnordischen Sagas, die sogenannten Vinland-Sagas, die erzählen davon, dass sie Island besiedelten, später dann auch Grönland und eben schließlich Nordamerika. Also Jahrhunderte, wie gesagt, bevor Kolumbus seine Reise überhaupt antrat.
Ja, ja, vielleicht, weil es einfacher ist.
Ja, und dann verändert sich die Welt der Wikinger.
Ja, die Wikinger werden auf einmal sesshaft. Aus losen Gefolgschaften entstehen Königreiche und damit auch staatliche Strukturen.
Norwegen, Dänemark, Schweden, die formieren sich langsam zu eigenen Ländern. Die Macht wird organisiert und es werden dann entsprechend Grenzen gezogen.
Und mit der Christianisierung verändert sich auch das Weltbild.
Alte Götter treten zurück, neue Werte entstehen und mit ihnen eine andere und damit auch eine neue Form von Ordnung.
Ja, und gleichzeitig verändert sich natürlich Europa selbst. Die Küsten werden besser geschützt, die militärische Überlegenheit der Wikinger schwindet.
Und plötzlich lohnt sich damit das Plündern weniger als vorher.
Und ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Normandie.
Ein Wikingerführer erhält Land unter der Bedingung, dass er aufhört zu plündern und seine Eroberungszüge einstellt.
Und stattdessen eben das Land beschützt.
Und was dann passiert, ist vielleicht die größte Überraschung.
Nämlich, die Wikinger passen sich an, sie bleiben. Sie legen das kriegerisch ab, sie werden sesshaft und auch friedlich.
Und vielleicht ist das ja die eigentliche Pointe dieser Episode. Eine fette Lüge ist oft die bequemste.
Und die Wikinger übernehmen Sprache, Kultur, Lebensweise und werden Teil der Welt, die sie einst überfallen haben.
Das würde man heute vermutlich eine gelungene Integration nennen. Einige Generationen später kommt dann ein Mann, der dieses Erbe in sich trägt.
Und den hatten wir in einer anderen Episode. Es war Wilhelm der Eroberer, du erinnerst dich.
Ja klar, 1066, die Zahl fiel vorhin schon, die Schlacht von Hastings. Wir erzählen in unserer Folge über den Artus-Mythos ja ausführlich davon, auch weil wir beide diesen Wandteppich besichtigt haben, den Wandteppich von Bayeux, der diese Schlacht in Bilder gewebt hat.
Ja, und plötzlich schreiben die Nachfahren der Wikinger europäische Geschichte.
Und wir, was machen wir?
Na, wir setzen ihnen einfach mal eben Hörner auf.
Ja, weil man sich an Helme mit Hörnern leichter erinnern kann als an irgendeine komplizierte Geschichte.
Und außerdem sehen Hörner auf einem Festivalplakat einfach besser aus.
Oder in der Oper.
Oder bei Asterix.
Dabei trugen die Wikinger wirklich keine Hörner auf ihren Helmen.
Aber sie trugen ihre Schiffe bis an die Grenzen der bekannten Welt.
Es waren keine Monster.
Nein, es waren Menschen.
Menschen, die handelten, die liebten, die plünderten und die auch scheitern konnten.
Aber die manchmal in den Erzählungen zu Monstern wurden.
Ja, wie fast jede Kultur, wenn Macht irgendwann wichtiger wird als Menschlichkeit.
Und vielleicht ist das eine weitere Pointe dieser Folge.
Ja, Geschichte wird oft dann am einfachsten, wenn man aus Menschen Klischees macht.
Ja, die Hörner waren erfunden.
Die Gewalt, die die Wikinger ausübten, leider nicht.
Und trotzdem bleibt mehr zurück als Angst. Geschichten, Sprache, Handel, Ideen.
Zum Beispiel, dass die norwegischen Parlamentsabgeordneten im Parlament dann rudern, wie ihre Wikinger-Vorfahren, als Unterstützung für die WM-Spieler selbst gesehen.
Und vielleicht ist genau das Versöhnliche an Geschichte.
Dass selbst aus den wildesten Zeiten irgendwann sowas wie eine gemeinsame Erinnerung wird.
Und manchmal sogar gute Nachbarschaft.
Kennst du den Schlachtruf der dänischen Fußballfans?
Ja, we are red, we are white, we are Danish Dynamite.
Ja, da haben wir das Explosive, nur die Hörner.
Ja, die werden wir vermutlich nie wieder los.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute Wikinger, wie die Hörner auf den Helm kamen. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Danke fürs Zuhören und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast doch kostenlos.